Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Blickpunkt Religion.
Michael Schwendimann ist am Mikrofon und es geht heute um diese Themen. Das Verhältnis der Norwegerinnen und Norweger zu ihrer lutherischen Staatskirche und wie sich Irland von der römisch-katholischen Kirche emanzipiert. In Perspektiven um halb fragen wir heute, was macht eigentlich Erwin Koller? In unserer losen Sommerserie fragen wir bei Persönlichkeiten nach, die einst im Rampenlicht standen. Erwin Koller arbeitet über 30 Jahre lang beim Schweizer Fernsehen und ist der Erfinder der Sendung Sternstunde am Sonntagmorgen. Vor etwas mehr als einer Woche hat ein Norweger, der sich als konservativer Christ bezeichnet, über 70 Menschen ermordet. Seitdem sei die norwegische Bevölkerung näher zusammengerückt, sagt der pensionierte Pfarrer Bjørn Sandvik in Oslo. Katrin Uelci hat mit Bjørn Sandvik gesprochen, der die Trauer in der norwegischen Hauptstadt miterlebt hat.
Bjørn Sandvik, der Attentäter Anders Breivik, nennt sich ein konservativer Christ. Hat sich nun nach dieser grausamen Tat das Verhältnis der Norwegerinnen und Norweger zur lutherischen Staatskirche verändert?
Nein, keineswegs. Also er nennt sich Christ, aber kein Mensch nimmt ihm das ab. In seinem Dokument, das er veröffentlicht hat, sind keine christlichen Gedanken. Zwar ist er ein Mitglied der Kirche und konfirmiert, aber alle verstehen, dass es nicht christlich ist, sowas, eine Untat zu begehen.
Nach offiziellen Angaben gehören über 80% der Norweger der lutherischen Staatskirche an. Wie religiös sind die Norweger?
Man hat ja gesagt, dass das Land sehr stark säkularisiert ist. Und der Kirchenbesuch ist gering, aber die Taufbereitschaft wächst auch unter jungen Menschen. Und nun wird bald das Staatskirchensystem aufgelöst und wir haben eine freie Volkskirche. Und das wird spannend. Aber ich schätze, dass dies grausame Geschehen, das wird eher, ja, der Zustrom zu den Kirchen in diesen Tagen ist jedenfalls fantastisch und sehr groß.
Heißt es eigentlich, dass die Kirche gerade in Krisensituationen wieder eine andere, eine neue Bedeutung bekommt?
Ja, ich habe so gesagt, dass die christlichen und die lutherischen Wurzeln in der Nation, die sind so tief. Und wenn etwas Fürchterliches passiert, entdeckt man doch, dass dies eben einen festen Halt gibt.
Die norwegische Gesellschaft ist eine sehr säkulare Gesellschaft. Heißt es, dass diese Gesellschaft nur noch in Krisensituationen sich eigentlich dann an die Kirche erinnert oder auch die Angebote der Kirche überhaupt benutzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich dieselben Verhältnisse wie anderen Volkskirchen auch, mit einer ziemlich geringen Zahl prozentual Aktive. Aber es zeigt sich immer wieder, wenn etwas los ist und die Kirche versteht auch, mit den anderen Sozialstrukturen zusammenzuarbeiten. Also das ist eine nicht sehr hochkirchliche lutherische Kirche. Wir sind also sehr volkstümlich eigentlich. Es hat auch gesunde Lehre und Theologie nötig. Vor allem habe ich gesagt in einer Kurzansprache an unsere Kirche am Sonntag, dass kein Mensch muss diese Stelle geschieht, dies nach dem Willen Gottes. Und dann habe ich als Beispiel verwendet, dass wir beten ja im Herrengebet, das Jesus uns gegeben hat, lass dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Das bedeutet also, dass nicht alles hier auf Erden nach dem Willen Gottes passiert. Sonst hätten wir nicht nötig, sowas zu beten.
Wie kann die Kirche jetzt auch noch in den folgenden Tagen und Wochen, es ist ja noch lange nicht verarbeitet, wie kann die lutherische Staatskirche da jetzt Hilfe leisten?
In der kommenden Woche werden ja sehr viele Beerdigungen stattfinden, im ganzen Land, weil die Jugendlichen, die kamen ja vom ganzen Land. Und wir wissen, dass die Beerdigungen, die immer in der Kirche stattfinden, die haben sehr viel zu bedeuten und hat viel beigetragen, unsere Kirche an Bedeutung zu gewinnen und zu stärken. Ich hoffe, aber das ist tragisch, dass so ein schlimmes Ereignis, also zu einer Stärkung der Kirche, aber das wird wohl der Fall sein.
Jetzt auf der einen Seite sagen Sie, könnte es zur Stärkung der Kirche führen. Jetzt auf der anderen Seite hat ja der Attentäter gesagt, dass er islamfeindlich ist. Also die islamfeindlichen Tendenzen sind auch in Norwegen spürbar. Wie sieht das jetzt aus für den interreligiösen Dialog, dieses Attentat?
Unser Bischof war vorgestern in einer Moschee und die Muslime sagen, wir trauen auch. Und ein schönes Beispiel, ein Mädchen mit Schleier, also mit Hijab, hat erzählt, dass ein paar andere junge Mädchen zu ihr gekommen sind und sie haben sie umarmt und sagen, wir stehen zusammen. Also Fremdenhass, gewisse Tendenzen hat man schon gehabt, aber das ist jetzt politisch unmöglich. Ein Politiker, der so etwas in diese Richtung äußern würde, wäre politisch tot. Der den interreligiösen Dialog gestärkt.
Björn Sandvik, pensionierter Pfarrer in Oslo, im Gespräch mit Katrin Uelci. Die katholische Kirche in Irland ist unter Beschuss. Ein Untersuchungsbericht hat bestätigt, dass sie sexuelle Missbräuche systematisch vertuscht hat. Damit habe sie sich über die irische Rechtsordnung hinweggesetzt, so der Vorwurf der irischen Regierung. Die harsche Kritik ist im traditionell katholischen Irland neu. Eine Einschätzung von Irland-Korrespondent Martin Aliot.
Seit seiner Gründung im Jahre 1922 hat der irische Staat das Knie vor den katholischen Bischöfen und vor Rom gebeugt. Skrupellos nutzte die Kirche ihre Glaubwürdigkeit, ihre Autorität und ihren Einfluss aus, um Irland in einen katholischen Staat zu verwandeln. Die noch heute gültige Verfassung von 1937 trägt die Handschrift des damaligen reaktionären Erzbischofs von Dublin. Noch 1986 stimmten 2/3 der irischen Stimmbürger gegen die Legalisierung der zivilen Ehescheidung. Erneut hatte die Kirche ertrotzt, dass die Gesetze des Staates im Einklang mit dem kanonischen Recht blieben. Doch in der Flutwelle von Kindsmissbrauch durch Priester und religiöse Orden, die seit der Mitte der 90er Jahre das Land und seine Katholiken überspült, ist die Glaubwürdigkeit der institutionellen Kirche zu Staub zerfallen. Vor gut 2 Wochen erschien der jüngste Untersuchungsbericht über den Umgang der kleinen Diözese Cloyne bei Cork mit Beschwerden über klerikalen Missbrauch. Der Inhalt des Berichts veranlasste Premierminister Enda Kenny zu einer beispiellosen Rede.
For the first time in this country, a report into child sexual abuse exposes an attempt by the Holy See to frustrate an inquiry in a sovereign democratic republic as little as 3 years ago. Not 3 decades ago.
Der Vatikan habe versucht, die Untersuchung einer souveränen Republik zu sabotieren, und das vor bloß 3 Jahren. Kenny verurteilte den Klerikalismus der Kirche, die sich dem Schutz ihrer selbst und ihrer Priester verschrieben habe, auf Kosten von Kindern. Aber
this is not Rome. Nor is it industrial school or Magdalene, Ireland, where the swish of a soutane smothered conscience and humanity. The swing of a thurible ruled the Irish Catholic world. This is the Republic of Ireland 2011.
Wir sind hier nicht in Rom. Wir sind auch nicht im Irland der Arbeitsheime und der Wäschereien für gefallene Frauen, als das Rauschen einer Soutane Gewissen und Menschlichkeit erstickte und ein geschwenktes Weihrauchfass die irische Welt bestimmte. Nein, beharrte Kenny. Das ist die Republik Irland im Jahre 2011. So deutlich hatte noch kein irischer Premierminister die Unterordnung der Kirche unter die Gesetze des Staates gefordert, und das Land applaudierte. Irlands Katholiken sind in den letzten 15 Jahren nicht von ihrem Glauben abgefallen. Die Zahl der Kirchenaustritte ist nicht bemerkenswert. Aber viele haben sich von der Kirche als Institution emanzipiert und suchen ihren eigenen Weg zu ihrem Gott. Sie sind gewissermaßen ein klein wenig protestantisch geworden. Für die uneinsichtige Kirche hatte Kenny einen Ratschlag. Als er ein Kind war, habe er im Glauben gelebt, einer Pilgerkirche anzugehören. Aber jetzt sei eine Bußekirche vonnöten.
Today that church needs to be a penitent church. A church truly and deeply penitent for the horrors it perpetrated, that it hid and that it denied. In the name of God, but for the good of the institution.
Eine Kirche also, die wahre Reue über die Abscheulichkeiten zeige, die sie begangen, vertuscht und verleugnet habe. Angeblich im Namen Gottes, tatsächlich aber zum Nutzen der Institution. So hat Irland in diesen Wochen seine Mündigkeit gewonnen. Im Mai von der britischen Krone, im Juli vom Diktat Roms.
Irland-Korrespondent Martin Aliot. Das Massaker in Norwegen hat große Trauer und Bestürzung ausgelöst. Dass sich der Täter als gläubiger konservativer Christ bezeichnet, hat auch bei Kirchen und Religionsgemeinschaften viele Fragen aufgeworfen. Wir haben es vorhin im Beitrag gehört. Auch in der Schweiz hat ein Tötungsdelikt Fragen aufgeworfen. Die mutmaßliche Täterin in Behringen bei Schaffhausen war bei der christlichen Jugend- und Kinderorganisation CEWI nämlich Gruppenleiterin. Die Kurznachrichten zu Kirchen und Religionen mit Katrin Uelci.
Der CEWI nimmt Stellung zum Tötungsdelikt von Behringen. Eine Frau hatte am 26. Juli mutmaßlich ihren Vater getötet und ihre Mutter schwer verletzt. In den Medien wurde die junge Frau als Satanistin und Gruppenleiterin des CEWIs beschrieben. Der christliche Jugendverband möchte nun klarstellen, dass die Tat in keinem Zusammenhang mit dem CEWI stehe. Der CEWI sei bestürzt über dieses tragische Ereignis, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Die Beschuldigte sei ehrenamtliche Teamangehörige einer Ortsgruppe gewesen, habe ihre Aufgabe gut gemacht und sei nie als Satanistin in Erscheinung getreten. Morgen am 1. August beginnt für die Muslime der Fastenmonat Ramadan. In diesem Jahr stehen die Predigten und Feiern auch unter dem Zeichen des arabischen Frühlings. In Saudi-Arabien wurden die Infrastruktur um die heiligen Städten Mekka und Medina aufpoliert. Damit will Saudi-Arabiens König auch demonstrieren, dass im Mutterland des Islams noch alles geordnet zugeht. Doch die Sicherheitskräfte stehen in Alarmbereitschaft. Eine große Herausforderung sind dieses Jahr die hochsommerlichen Temperaturen. In den Golfstaaten sind 47 Grad keine Seltenheit und gerade auf den Großbaustellen dieser Region kann der Verzicht auf das Trinken schwere Folgen haben. Für die Arbeiter hat die Regierung deshalb bis Mitte September verlängerte Mittagspausen verordnet. Protestmarsch der Unberührbaren. Christliche und muslimische Dalits verlangen mit einem Protestmarsch durch Neu-Delhi, dass sie in das Kastensystem eingegliedert werden. Die Dalits sind die Nachfahren der indischen Ureinwohner und gelten in der indischen Gesellschaft als Unberührbare. Sie werden stark diskriminiert. Wer einer Kaste angehört, erhält eine wirtschaftliche und soziale Förderung. Auch gewisse Parlamentssitze werden nach einer Quote an die untersten Kasten vergeben. Doch bis heute steht dieses Sozialsystem nur hinduistischen und buddhistischen Dalits offen. Der Protestmarsch durch Neu-Delhi war der Abschluss eines dreitägigen Hungerstreiks. Selbst Gott hat nicht die volle Punktzahl. Was hat ein Pfarrer mit Staubsauger, Tiefkühlpizza und Antischuppenshampoo zu tun? Ja, er kann helfen, Ordnung im Leben zu schaffen, Hunger zu lindern oder Probleme wegzuwaschen. Doch gemeinsam ist ihnen nun auch noch etwas anderes. Sie alle werden auf Internetportalen bewertet. Vor einigen Monaten ging die Internetseite hirtenbarometer.de online unter dem Motto «Auch Gott braucht Feedback». In den Kategorien Gottesdienst, Glaubwürdigkeit, am Puls der Zeit, Jugend- und Seniorenarbeit können Nutzerinnen und Nutzer bis zu 6 Punkten vergeben. 6 Punkte ist ein weißes Schaf, 0 Punkte ein schwarzes. Richtig viele schwarze Schafe gibt es bisher kaum. Der Großteil der Herde ist hell bis mittelgrau. Hier ein paar Bewertungen. Margot Kessmann 3,13, Papst Benedikt XVI 3,9, Papst Johannes Paul II. 4,57, Gott 5,18.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.